Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. Einfach ist irgendwie anders. Ne?
So, mal sehen, ob ich sie so wach kriege. Mal gucken. Häuschen.
Ich bin schon wach.
Du bist schon wach.
Gib her das
Ding. Du bist schon wach.
Ja.
Was ist da denn los? Du hast Hunger, ne?
Ja, prima.
So, komm,
ich hab so einen. Gib her.
Ja, komm.
Ja. Moin, ja. Leute.
Moin.
Ein Franzbrötchen. Ja. Warum heißen die Dinger eigentlich nicht Karlbrötchen?
Nee, weil Franz sie erfunden hat.
Das Franzl.
Ja, das Franzl. Das ist eigentlich aus Österreich. Mhm. Na, der vom Kaiser Franzl. Das ist der Mann von der Sisi.
Ja.
Na, und, der, und so.
Und ich glaube auch die Sisi Semi.
So.
Ja, ja, nee.
Aber nicht, und jetzt, Leute, also wir haben heute ein ernstes Thema, weil es tut mir leid, ob die Sisi hat ja auch eigentlich eine Form, wenn du so willst, von häuslicher Gewalt erlebt. Die durfte ja nicht aus ihrem Sturz so richtig alleine raus, fühlte sich eingesperrt, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Ja, aber sie war doch, sie ist ja unterwegs gewesen,
ja,
nach Madeira, sie ist gereist.
Ja, aber heimlich und so.
No. Aber bei einer dieser Aktionen ist sie dann ja auch verletzt worden.
Ja, genau. Nee, aber ich denke jetzt gerade so, also Vergleiche hängen immer, ne? Und der hängt so richtig toll. Aber
sollte das jetzt die charmante Überleitung werden?
Ja, sollte irgendwie.
Also
ja,
das
irgendwie
machen wir jetzt mal ganz anders. Erstmal sind wir unsere Mannen und Weibelis begrüßen.
Ja, moin
Leute.
Moin.
Na, und wir werden alles immer wieder mehr. Cremig.
Heute, ja, alles geschmeidig und wir werden immer mehr. Dankeschön.
Das ist super.
Für das viele Zuhören und Teilen und Kommentare und alles.
Ja, auf bitte. Das letzte Thema haben wir richtig viel Kommentare bekommen.
Jo, ja. Ja.
Es ging ja um Hass und so weiter und das ist so aktuell wie nur irgendwie.
Mhm.
Also das war schon. Und wirklich, ich fand das so toll, dass eigentlich so ein Gleichklang war, ne?
Mhm.
Dass alle gesagt haben, wie kommen wir dazu? Warum? Das wollen wir nicht.
Mhm.
Wir wollen uns nicht so fühlen und wir wollen auch nicht in so einer Gesellschaft leben.
Ja.
Ich will nicht unbedingt, ich will nicht hassen, ich will auf niemanden losgehen, mir ist das so fremd wie nur irgendwie. Also, das fand ich ganz beruhigend.
Fand ich auch. Nee, wir haben eine tolle Community-Zuhörerschaft.
Ja.
Und damals, das war genau letzte Woche, ne? War ja auch ein aktueller Anlass, ne?
Ja,
dieser Polizist, der jetzt auch leider gestorben ist an seinen Verletzungen.
Es tut mir so leid, ich finde das ganz furchtbar.
Ich finde es auch grauenhaft. So, und das Zweite, und das ist unser Thema, das mindestens genauso schlimm und grauenhaft und auch sehr aktuell ist, weil wir haben gestern Abend, vorgestern war das, glaube ich, nur vorgestern haben wir die Tagesschau geguckt und da hat unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser und die Familienministerin Frau Paus, die hat die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Und da kam eben heraus, und das ist so grauenhaft, die Zahlen muss ich jetzt einfach mal loswerden, dass 2023, also letztes Jahr, insgesamt hatte ungefähr 256.276 Menschen, sagen wir mal 256.276 Menschen, offiziell von häuslicher Gewalt betroffen waren. Das sind 6,5% mehr als letztes Jahr, ne? Und jetzt, ich finde das so irre, und dass innerhalb von 5 Jahren, so haben die gesagt, stieg die Zahl an häuslicher Gewalt, also an Opfern häuslicher Gewalt, um fast 20%. 20%. Und das ist, 1% ist schon zu viel, wissen wir, jedes zu viel, aber 20%, eieiei. Und was wir nun auch wissen, aber was man auch nochmal klar machen muss, etwa 70% der Opfer sind weiblich. Jo. Und 3/4 der Tatverdächtigen bei häuslicher Gewalt waren männlich.
Und wir reden hier nicht nur von Frauen, sondern auch von Kindern, von Jungs, Mädchen.
Ja.
Und natürlich gibt es auch Gewalt gegen Männer.
Ja.
Natürlich gibt es die.
Die gibt es auch, aber wenn du es vergleichst, wir konzentrieren uns immer auf die Frauen und die Mädchen und
gegen Alte, Junge,
Es geht durch alle Schichten.
Ist, das geht durch alle Schichten. Also überall.
Ja, glaub nicht, dass es hier irgendwie der Asoziale, die Asoziale, die im Plattenbau irgendwo, keine Ahnung, was für Klischees im Kopf sind. Nein. Es findet hier in Hamburg, im Blankenese, im Edlenstadtteil genauso statt wie irgendwo im.
In München, in irgendeiner Zahnarztfamilie. Also ist völlig egal, wenn die. Und dann haben wir beide uns so unterhalten und haben natürlich gesagt, wo fängt das eigentlich an? Und dann haben wir natürlich uns unterhalten, weil ist ja unser Fachgebiet auch, es gibt ja auch psychische Gewalt.
Natürlich.
Die gehört da ebenso dazu.
Ja, ja.
Und,
die man nicht so sieht, wo man nicht.
Ja, die nicht so auffällig ist.
Die aber mindestens genauso gefährlich, Menschen genauso zum Suizid treiben kann. Und ich weiß nicht, was.
Ja. Und wir haben dann mal geguckt, was auch als psychische Gewalt geht. Mhm. Und bevor wir das sagen, oder bevor wir da weiter einsteigen, wollte Tilly noch eine kleine Warnung loslassen, ne?
Ja, danke. Hätte ich schon fast vergessen. Nein, es kann sein, ne, dass jemand von euch, der zuhört, von traumatisiert ist durch Gewalttaten. Und ich habe, das ist einfach, das ist unsere Sorgfaltspflicht. Wenn du uns jetzt zuhörst und du sagst, nein, ich möchte nicht retraumatisiert werden, so ist der Fachbegriff. Ich möchte nicht getriggert werden von Geschichten, die wir erzählen werden. Möchte ich nicht, dann würde ich vorschlagen, wirklich, sei vernünftig. Wir hören uns nächste Woche wieder definitiv zum anderen Thema, dann machst du es nicht. Dann schaltest du uns jetzt aus. Ist es in Ordnung?
Wenn du dich aber stabil fühlst und denkst, ja, habe ich hinter mich, vielleicht kriegst du noch ein paar Tipps mit. Wenn du das
definitiv. Hinkriegst. Also wir werden auch nachher in den Shownotes, wir werden Adresse und so weiter zugeben. Ja, aber das war, Mensch, Annika, echt, du, wenn ich dich nicht hätte. Ich habe das vorhin erzählt, wir müssen eine Triggerwarnung losgeben. Du sagst, ja, na klar und toll. Und ich fange hier an zu erzählen. Naja.
Also, jetzt habe ich natürlich Franzbrötchen im Mund.
Ja, Franz.
Weil ich wollte erzählen, ja, Franz, was gilt denn überhaupt als psychische Gewalt? Haben wir nachgeguckt? Als psychische Gewalt gelten auch Verleumdung, Ignoranz und Rufmord. Bewusste Falschaussagen über eine Person. Kontrolle. Diese Form der Gewalt geht oftmals mit extremer Eifersucht, Kontrollverhalten und Dominanzverhalten einher. Und was ich interessant fand, dass da eben auch Ignoranz dabei war. Und dann habe ich gedacht, also wieso ist Schweigen eigentlich eine psychische Gewalt? Ne? Und da stand dann, eine Person mit Ignoranz und Schweigen zu strafen, ist ebenfalls typisch für psychische Gewalt in einer Beziehung. Egal, ob jetzt in welche Richtung, ob mit Kindern oder Erwachsenen, ganz egal, wer es ist. Die Stille sorgt dafür, dass sich die betroffene Person unzulänglich und schuldig fühlt, ohne zu wissen, was sie getan hat.
Ja.
Und das machen ja oft Eltern. Und dann kommt das, was wir immer als unsicher gebunden bezeichnen. Wenn du als Eltern oder als Erziehungsberechtigter oder als Aufsichtsperson nicht reagierst.
Ja.
Das Kind sagt, oh, Eis haben und Schokolade und ach, was weiß ich. Und du reagierst überhaupt nicht. Du bist meilenweit weg, du tackerst in deinem Telefon. Das hörst du gar nicht. Und das Kind tut sich weh, du hörst es nicht. Also die Reaktion ist eigentlich immer die gleiche, nämlich gar keine. Dann ist dieses Kind verunsichert und hat das Gefühl, es macht alles falsch. Und hat niemanden, der ihm hilft.
Ja.
Es ist alleine.
Und das ist das Schlimmste.
Und das ist also auch eine Form von psychischer Gewalt und so.
Ja.
Und da habe ich gedacht, Mensch, da fängt das eigentlich schon an. Also wir reden ja meistens von Gewalt und klar, jeder hat da irgendeinen schlagenden Menschen vor Augen.
Ja, ja.
Aber dass es auch mit dem schon anfängt, das fand ich irgendwie total interessant. Ne? Und dann habe ich noch weiter geguckt. Es gibt ja auch den Begriff seelische Grausamkeit. Und darunter versteht man seelische Misshandlung. Äußerungen, Handlung sowie Haltung zu verstehen, die einen Menschen beleidigen, herabsetzen, überfordern und ihm das Gefühl von Wertlosigkeit vermitteln. Haben wir es wieder. Ne?
Ja.
Und das finde ich irre.
Und das sind so die, wo du nicht die Polizei anrufst.
Aber das ist zum Teil strafbar.
Ja, natürlich.
Die Rechtslage ist ja bei Gewalt, gibt es ja, also ne, sind Taten strafbar. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, was ist eine seelische Misshandlung.
Ja.
Und das ist im bestimmten Maße ja strafbar.
Ja.
Es ist schwierig, das nachzuweisen.
Das ist da es. Ne? Und gerade auch, was Kindererziehung angeht. Ihr kennt vielleicht den Spruch von Frau Watzelbeck, den Annika und ich ja kennenlernen durften. Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Das heißt, auch das Schweigen ist eine Form von Kommunikation. Das Nicht-Beachten ist eine Form der Kommunikation. Und dann zu sagen, was Täter, und das sind dann auch Täter und Täterinnen, zu sagen, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch gar nichts getan. Doch. Ich kann mich, meine Mutter war jemand, die, wenn die irgendwie sauer war oder verletzt war, sauer auch auf uns Kinder war, die war mucksch, so nannten wir das im Norden. Ne? Also die ist dann weggegangen und hat nichts gesagt. Oder hat sich irgendwie verkrümelt in die Küche, ich weiß nicht wo, und ward nicht mehr gesehen. Und dann, aber dieses, ich habe ja nichts gemacht. Doch, hast du.
Eine psychische Gewalttat ist dann strafbar, wenn sie in eine psychische Körperverletzung mündet. Das heißt, wenn sie gravierende nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit hat.
Ja.
Und nicht nur seelisches Unwohlbefinden. Nur dann liegt normalerweise ein anspruchsbegründeter seelischer Schaden vor. Also wenn du daraufhin immer Magenknieten hast, und kriegst dann Magengeschwür.
Ja.
Dann ist das, kann das durch so eine Situation kommen.
Genau. Und ich habe genügend Patienten in meinem Therapeutenleben gehabt, die andere sowas wie eine Borderline-Störung entwickelt haben, sich also selbst verletzt haben und all das. Und wenn du da mal ein bisschen in die Tiefe gehst und in die Vergangenheit gehst, da hast du ganz, ganz viel genau mit dieser seelischen Grausamkeit zu tun. Ja, also nicht nur, es ist gut, dass du es sagst, also es ist nicht nur der Schlagende, der mit Messer bedrohende, sonst wie was, sondern es ist oftmals sehr, sehr viel subtiler.
Und so, jetzt haben wir also gehört von dir, wir haben über 250.000 Fälle von wirklich zur Anzeigen gebracht. Und, nur haben wir ja noch eine riesige Dunkelziffer von denen, die man nicht so hört, die auch nicht so schlimm sind, wo noch nicht gleich die Polizei kommt, wo man glaubt, es wäre nicht so schlimm, es war ja nur eine Backpfeife oder nur ein Klaps auf dem Po oder wo auch emotionale Misshandlungen stattfinden. Also sowas wie Beleidigung, Manipulation, Abwertung, Verweigerung der Kommunikation, Drohung, Erniedrigung, Liebesentzug, ne? Sowas alles. Kontrolle, das kommt ja gar nicht zur Anzeige. Nee. Das heißt, wir können von einer großen Dunkelziffer ausgehen.
Ja, ja.
Und da ist es dann auch so, dass sich das auch weiter ausdehnt. Denn solche Verhaltensweisen findest du auch im Job, in Freundeskreisen, in Cliquen, in der Schule, dieser Art miteinander umzugehen. Psychische Gewalt ist also nicht nur auf die Familie beschränkt.
Nee.
Genauso wie andere.
Ja.
Aber das Schlimme ist, dass vieles davon wirklich hinter verschlossenen Türen stattfindet.
So, und das ist auch wieder wie viele andere Sachen, das ist eben nicht nur der böse Täter. Oh, Gesundheit. Nochmal.
Nein, nicht nochmal.
Ist also nicht der böse Mann, der hinter der dunklen Ecke in der verlassenen dunklen Straße auf dich wartet und dir dann was Böses tun will. Das gibt's auch, aber viel, viel böser und viel häufiger findet das eben und das ist das Fiese, ne? In einem Raum statt, der dir eigentlich Schutz und Sicherheit geben soll. Sowohl
also
als Kind als auch
Umfeld.
So. Und dann gibt's auch da wieder genügend, die das vielleicht mitbekommen, in der Nachbarschaft, bei den Freunden, Verwandten und eben nicht eingreifen. Oder denn, und jetzt kommen wir auch dazu, und da kommen wir noch zu, dass eben, bleiben wir jetzt mal einfach der Einfachheit halber bei Frauen, die dann versuchen, das zu bagatellisieren, das zu rechtfertigen, was man mit ihnen macht und nicht den Absprung schaffen. Das ist aber nochmal ein Riesenthema, da will ich nachher nochmal explizit drauf kommen.
Denn unser Thema heute heißt ja, bleiben oder gehen.
So.
Und es geht darum, wie schwierig ist das für uns alle eigentlich, aus bestehenden Situationen, die in irgendeiner Form für uns unerträglich auch wird, wie schaffen wir es, uns daraus zu lösen?
Den Mut zu haben.
Den Mut zu haben.
Inklusive Kinder womöglich.
Das Selbstbewusstsein, die Perspektive und die Hilfe auch.
Ja, und das und der erste Schritt, das überhaupt zu erkennen, dass ich Hilfe brauche. Ne?
Und das gilt natürlich auch für Männer. Ja. Stellt euch eine Frau vor, die wirklich die ganze Zeit Kontrolle ausübt, die immer zu eifersüchtig ist. Ja. Der Mann kommt eine Minute zu spät, dann gibt es schon ein Riesentheater. Es wird jedes Mal, wenn es um irgendetwas gibt, wird kontrolliert. Das Handy wird dauernd gecheckt. Da wird nachgeforscht, wie es denn nun ist, es im Betrieb. Hat da jemand angeguckt? Auf der Straße, der kann doch nicht mal zu einer Kassiererin irgendwas sagen. Da flippt sie schon aus.
Ja.
Und das mündet wirklich in seelischer Grausamkeit. Ja. Wie schafft er das, da wegzugehen? Denn eigentlich hat er sie ja mal geliebt und ein Teil tut es immer noch. Das sind die Kinder, die er auch mag. Es ist sein Zuhause. Aber er kann sich auch nicht lösen. Weil was ist die Alternative? Da ist auf einmal niemand mehr. Einsamkeit, bodenlos, um Gottes Willen.
Ja, Sinn des Lebens fehlt dann auch. So. Gut.
Lass also doch mal nur um so eine Situation mal zu schildern, dass man immer denkt, so das geht so alles in eine Richtung und so. Es ist sehr schwierig.
Es ist echt komplex.
Und als Außenstehender sagen viele dann, wieso, Mensch, also der haut dich, der schlägt, der brüllt dich an, setzt dich unter Druck, der ist ständig eifersüchtig, der kontrolliert dich. Mensch, geh doch einfach. Und das ist genau das. Es ist nicht einfach.
Und das ist überhaupt, sowas ist auch überhaupt nicht hilfreich, weil dann kommt der Moment, okay, ich bin auch noch zu feige, um zu gehen, all das. So, ich habe in meinem Leben Gott sei Dank, sag ich mal, relativ wenig mit Opfern von häuslicher Gewalt, also die jetzt akut in diesem Stadion so drin sind, zu tun gehabt, aber immer mal wieder und auch mit Tätern. Also, ne, wir machen ja auch Paarberatung und ich kann mich gut daran erinnern an einen Mann, der wirklich ein gut aussehender Riesenkerl, der auch, ich muss das anonymisieren, also der auch handwerklich tätig ist, also der auch richtig Kraft hat und also in so einer Männergesellschaft dann auch wohnt. Und der aber innen drin ganz, ganz klein ist. Also der hat, jetzt kommen wir mal zum Täter, der hat wirklich so ein Profil gehabt von Elternhaus, wo er misshandelt worden ist, wirklich, Schläge an der Tagesordnung. Essen war nicht selbstverständlich zu bekommen und eigentlich hat er immer das Gefühl gehabt, er ist nichts wert. Und so war es dann letztendlich auch. Also diese unsichere Bindung, die hat er dann gehabt. Also traumatische Erfahrung, unsichere Bindung. Dann hat er richtig viel Stress gehabt, richtig viel Stress auf der Arbeit und woanders auch, war frustriert, all diese Sachen. Und dann kam dann hat er eine Frau kennengelernt, wo er gedacht hat, ja, die ist toll. Und die war auch toll. Oder ist immer noch toll. Die haben sich auch am Anfang ineinander verliebt. Und dann kam so der Moment, und das hat er mir so, der kam als erstes zu mir. Der Täter hat mich aufgesucht, weil er sagte, ich will das nicht mehr, ich möchte diese Frau nicht mehr verletzen, ich möchte sie behalten, weil er hat genau das, was Annika schon beschrieben hat, der hat ständig kontrolliert. Die haben noch nicht zusammen gewohnt, wenn sie dann irgendwie mal später gekommen ist, hat er immer gewählt, sie hätte jemand anderen. Wenn sie sagt, ich gehe mit meiner Freundin mal ins Kino oder irgendwo hin, der ist am Rad gedreht, richtig. Und ist dann, wenn sie dann nach Hause gekommen ist, dann hat er sie mit Fragen gelöchert und gemacht. Und er wollte, das ist auch mal so ein Ding, er wollte immer Recht haben. Er wollte sie kontrollieren, er wollte Recht haben, er wollte letztendlich Macht haben, um ein mögliches Verlassen vorzubeugen, um dem vorzubeugen. Er wollte sie wirklich an sich ketten und hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, und manchmal, ich habe richtig schwarz gesehen, also buchstäblich, wenn in meinem Gehirn kam so eine Wut und so ein Hass, also es war ganz, ganz schlimm. Und ich habe mich da kaum mehr unter Kontrolle gehabt. Und das hat mir Angst gemacht. Und deswegen ist er zu mir gekommen. Mhm. Und auch seine damalige Freundin ist dann auch zu mir gekommen und wir haben Sachen beredet, komme ich nachher auch nochmal zu. Aber so ist es. Und das ist so kein untypisches Beispiel. Mhm. Also Vergangenheit. Und
interessanterweise als Außenstehender weißt du ja genau, dass genau dieses Verhalten ein Ende dieser Beziehung immer bedeuten kann.
Aber er konnte das nicht kontrollieren.
Das ist ja das Verrückte.
Nun war auch, auch kommunikationsmäßig nicht so ganz fit. Also hat er auch nicht gelernt. Und da, wo er tätig war, da wurden Ansagen gemacht. Da wurde nicht feinfühlig auf der Beziehungsebene miteinander geredet, sondern da wurden auch deftige Worte ausgetauscht. So ist er groß geworden. Und konnte das noch nicht, dieses auf Beziehungsohr hören, auf der Metaebene miteinander reden. Ne? Und dann fing er auch noch an, eben Alkohol zu missbrauchen, gehörte auch noch mit dazu. Und entwickelte eben eine richtige psychische Erkrankung. In Richtung manisch-depressiv. So, also das ganze Konglomerat, was ich euch jetzt eben erzählt habe, hat man bei Tätern mehr oder weniger in verschiedenen Kombinationen immer wieder entdeckt. Wenn ich das jetzt sage, ist mir nochmal ganz wichtig, heißt nicht, das zu entschuldigen, gerade in dem Bereich. Ne? Also nicht jetzt, also Täter sind Täter, Opfer sind Opfer und da gibt's nichts. Aber ein Täter, das Verhalten zu erklären, bedeutet auch den ersten Schritt zur Veränderung. Und wie gesagt, er hat Hilfe gesucht und hat nachher auch in der Gruppe Männer gegen Männer Gewalt und all solche Sachen. Der hat an sich gearbeitet. Mhm. No. So.
Wichtig ist ja auch, sich zu überlegen, wie wirkt das auf das Gegenüber. Mhm. Also das, was man dann häufig als Opfer bezeichnet. Mhm. Psychische Gewalt kann sich also sehr, äußert sich natürlich im Selbstwertgefühl. Mhm. Ist ja klar, steht da Tropfen, ne, und so. Wenn dir immer zugesagt wird, du hast Fehler gemacht. Mhm. Ne? Mhm. Also die Kartoffeln, okay, sie waren ja gar, aber das nächste Mal sollten sie schon ein bisschen Salz haben. Ne?
So,
das ist ja noch die freundlichste Form. Ne? Und sowas, also dann kann das natürlich Folgen haben wie Schlafstörung,
ja.
Ängste, Depression, ja. Essstörung. Bis hin zu suizidalem Verhalten. Also wenn das jetzt wirklich über Jahre geht. Ne? Und ich meine, denkt mal an Kinder, die dann in der Pubertät und so weiter dann wirklich auffälliges Essverhalten und sowas zeigen. Nicht immer ist es nur einfach, ich habe ein dünnes Mädel gesehen, so möchte ich auch aussehen. Mhm. Sondern manchmal ist es das Einzige, was sie noch kontrollieren können. Mhm. Weil alles andere wird von jemand anderem bestimmt.
Ja.
Muss man manchmal besser hingucken.
Ja.
Ne?
Oder und, so Mama wie so ein Hilfeschrei. Ja. Leute, guck mal hier. Mir geht's nicht gut. Ich kann es nicht sagen, aber ich zeige es.
Auch wenn ihr mal jemanden sieht, der so ritscht oder sowas, kann auch oft ein Alarmzeichen sein für irgendwas. Muss man näher gucken.
Ja, bitte. Den Mut haben,
das anzunehmen. Aber nicht drüber weggehen.
Nein.
Sondern wirklich versuchen, Hilfe zu besorgen oder mit jemandem sprechen. Tilly gibt uns nachher noch ein paar Adressen. Genau. Oder schreibt Tilly auch wieder in die Shownotes.
Ja, genau.
Wie letztes Mal auch, da haben sich übrigens auch Leute bedankt. Mhm. Das fand ich ganz toll. Da hatten wir auch in den Shownotes einige Adressen, an die man sich wenden kann, wenn man Gewalt beobachtet oder so.
Das ist uns wichtig.
Was man eigentlich machen soll. Mhm. Und das sind ja, die haben alle eine Homepage, da kann man überall mal reingucken und sich ein bisschen informieren. Die haben auch Nottelefone alle. Und
Na? Und wo du gerade dabei warst, das ist einmal so Opfertäter, ja. Aber es gibt auch immer Menschen, die eben das ahnen oder vielleicht sogar wissen und weggucken.
Ja.
Und das ist nicht nur in der U-Bahn, wenn da oder S-Bahn, wenn da Schlägerei sind, geht genauso auch in der Nachbarschaft und in der Freundschaft auch.
Ja.
Das heißt, bitte, was soll passieren in der Familie? Da gibt's ja Menschen, die sagen, da will ich mich nicht einmischen, das ist nicht meine Sache. Und wenn ich mich da einmische, ach Gottchen, dann mögen die mich nicht mehr oder dann mache ich da irgendwas verkehrt. Was soll ich sagen? Also den Mut zu haben, zu sagen, ich mische mich in dem Sinne ein, dass ich sage, mir ist aufgefallen, dies und das und jenes. Und ich mache mir Sorgen. Ich mische mich ein aus dem Gefühl der Sorge. Wenn nichts ist, dann ist es gut, aber ich wollte dir nur signalisieren. Also mir ist aufgefallen.
Hattest du nicht mal eine Patientin, das war eine Großmutter, die sich für ihr Enkel...
Ja, ganz, ganz reizend, ganz toll.
Um Dinge gekümmert hat?
Ja, die hat sich Sorgen gemacht um ihre Enkeltochter, die auch irgendwie eine Essstörung entwickelt hat und andere Sachen auch. Und die sagte, ich sehe die und die kommt ab und zu mal zu mir und mir fiel das so auf und ich möchte da nicht tatenlos zugucken. Leute, da gibt mir das Herz auf. Ja. Ne? Und jeder kann diese Person sein. Was kann Worst Case kann sein, dass dann gegenüber sagt, das geht dir nichts an und es ist alles in Ordnung, lass mich in Ruhe, okay.
Ja, dann, aber ich weiß nicht, also
aber man hat es signalisiert.
Wenn man das macht und nur ein Kind
so.
Wird davon dann von irgendwelchen schlimmen Sachen befreit oder sowas. Wir sind Hamburger.
Jo. Und, hört man, ne?
Und das bedeutet, wir sind in einer Großstadt, zumindest häufig gewesen und viel gewesen und auch in anderen Großstädten, da ist eine gewisse Anonymität, das ist klar, aber trotzdem haben wir Nachbarn, die wir auch Jahre schon kennen. Wenn da plötzlich etwas ist und du merkst, der kommt nicht mehr raus oder das Kind weint immer oder wie auch immer, dann kann man doch nicht nur sagen, naja, das geht uns nichts an. Sondern man klingelt mal oder man fragt mal jemanden oder man informiert sich, was man tun kann.
So. Und dafür wollen wir ein bisschen tun. Ja, es gehört ein gewisser Mut dazu, weiß ich. Ne? Weil viele denken, komm Leute, ich habe echt genug zu tun. Mhm. Und mit meinem eigenen Kram. Weil wenn du dich einmischst, hast es auch du übernimmst Verantwortung. Kann auch sein, dass du dich noch ein bisschen weiter einmischst. Aber Leute, es geht um Menschenleben. Ne?
Ja.
Und das ist auch eine Form übrigens von unterlassener Hilfeleistung. Ne? Ja. Also wenn da die Kirche, wenn was Böses passiert, die Nachbarn werden befragt und du sagst, ja, ich habe schon gehört und so passiert, kannst du Ärger kriegen.
Ja.
Auch zu Recht.
Und wenn ihr selber meinetwegen zu krank seid oder nicht gut drauf oder das zu viel ist, vielleicht habt ihr noch einen anderen Nachbarn, den ihr ansprechen könnt, dass der sich drum kümmert. Aber ganz offiziell immer so die Augen zu machen, das ist doch auch kein schönes Miteinander.
Also ich begleite ja manchmal Fernsehsendungen und ich weiß, ich habe eine Fernsehsendung mal begleitet, wo das Kamerateam in eine Familie reinkam, wo sie gesagt haben, das kommt uns komisch vor. Der Kühlschrank, da war kaum was zu essen drin, das Kind sah irgendwie verwahrlos aus, wir drehen hier nicht, wir wollen Hilfe holen. Und die haben sich an mich gewendet. Und ich habe am Jugendamt angerufen beim Zuständigen, habe da mit den Kollegen geredet und die haben dann gesagt, so, sie müssen jetzt entscheiden, wollen sie jetzt praktisch eine Meldung machen oder nicht. Und ich habe eine Meldung gemacht und dann kam tatsächlich raus, die Mutter ist uns bekannt, wir kennen die schon und wir werden da jetzt auch jemanden sofort hinschicken. Ja. So ist es. Also so kann das im besten Fall sein. Also weggucken ist ähnlich wie beim Unfall. Ne? Also weggucken ist sogar straffällig. Macht man nicht.
Nun muss man das Problem auch nicht lösen. Also
nein.
Deshalb ist es gut, mal auf solche Seiten zu gehen. Weil das kann man gar nicht als Außenstehender. Das ist auch nicht die Aufgabe. Aber vielleicht eine Richtung weisen oder zumindest da sein
oder mal
ein Ohrlein oder sowas.
So, solche Sachen. Mhm.
Auf der anderen Seite haben wir natürlich in diesem Staat auch manchmal richtig Probleme. Ich weiß, dass Menschen aus Beziehungen raus wollten, auch Frauen und auch aus gewalttätigen Geschichten im Frauenhaus angerufen haben und da ist dann kein Platz. Ja. Das ist natürlich dann auch wieder so eine tolle Geschichte. Ja. Und du weißt nicht so richtig, wo du hin sollst. Ne?
Okay.
Und du hast ja nicht immer gleich als Freundeschar eine Bikerin, die vorbeikommt und dann dich aus so einer Beziehung rausholt. Mm. Und da stehen dann 15 taffe Kerle vor der Tür. Ja. Das ist es ja nicht. Du musst ja sehen,
wie kommst du
da raus. Okay. Also gerade wenn es auch eine gewalttätige Geschichte ist. Mm. Und du möchtest vielleicht auch deine Kinder oder die Mutter oder sowas, musst du auch noch irgendwie sehen, dass die da irgendwie rausbuxiert wird oder der Vater, der bettlägerig ist oder keine Ahnung. Ihr kennt ja alle möglichen Arten von Strukturen. Das betrifft ja nicht nur ihn und sie, sondern wirklich kreuz und quer. Dann was, ne? Das
Gut,
ist ja nicht so einfach.
Dann lass uns dabei jetzt mal bleiben. Also du hast, das wäre schon, das ist überhaupt der erste Schritt, du hast erkannt, es geht so nicht weiter. So. du hast erkannt, da und so, wie du jetzt siehst, willst du nicht mehr weiterleben, aber es ist Gewalt im Spiel und es ist damit auch Angst im Spiel und du willst weder dich noch Kinder so verhandeln und sowas, was du gesagt hast, nicht in Gefahr bringen. Ja. So, Nummer eins, Sicherheit ist wie beim Unfall. Sicherheit kommt da an erster Stelle, wirklich. Das heißt, du wirst dir einen Fluchtplan, wenn du keinen anderen hast, mit dir alleine, wirst du entwickeln. Das heißt, falls die Situation eskaliert, überleg dir bitte, wo könntest du im Notfall hin? Gibt es vielleicht doch eine Freundin oder einen Freund, wo du auch wirklich denn bei Nacht und Nebel hingehen kannst? Alles schon erlebt, ist kein Scheiß. Wenn dann der gewalttätige Partner weg ist, dann schnappst du dir Kinder und dann rufst du deine Freundin an und sagst, wir kommen jetzt. Und dann ist die Freundin vielleicht auch schon vorher informiert. Das heißt, also wirklich da gucken, wie komme ich da hin, was gibt's für Leute? Auch wirklich, weil auch wenn es in dem Moment vielleicht voll sein sollte, das Frauenhaus, trotzdem überlegen, was gibt's bei mir in der Nähe? Es gibt's eine Beratungsstelle, kann ich da hingehen? So ist Nummer eins. Nummer zwei ist es vielleicht banal, aber hab in diesen Fällen wirklich immer dein Handy bei dir und hab das auch mit dir geladen. Das nützt dir nichts. Also ein aufgeladenes Notfall-Handy musst du einfach bei dir haben. Und dann, Beratungsstellen kommen wir noch zu, klar. Dann ist etwas, was vielleicht was einem so fernliegt in der Situation. Aber wenn es um Gewalt geht, wo du auch wirklich sagst, der hat mich so und so geschlagen, angefasst, geschubst, ich bin verletzt, dokumentier's. Es ist, ja. Du denkst, das ist das Letzte, woran du in dem Moment denkst. Mhm. Wir alle haben ein Handy, mach ein Selfie. Mhm. Wenn du noch mutiger bist, geh zum Arzt, geh ins Krankenhaus, musst du vielleicht sowieso, wenn es um Beinbrüche geht, lass es dokumentieren. Das sind alles Sachen, die sehr hilfreich sein können, wenn es zu einem Prozess kommen sollte. Ja, also du musst schon bitte, weil du vergisst es ganz schnell, du verdenkst es auch so, was ist passiert, wann ist es passiert, Datum, Uhrzeit, vielleicht hast du sogar Zeugen, bewahr auch so Beweisgegenstände auf, mit denen du vielleicht geschlagen worden bist. Wenn du beim Arzt bist, lass es dokumentieren. Und dann bitte, wir haben die Polizei, ne? Auch wenn es manchmal so, ja, die kommen da sowieso nicht, doch, die werden kommen. Und die werden kommen, und zwar in dem Moment wirklich, wo es klar ist, ich werde hier jetzt bedroht und dann geht's los. Und dann kommt so langfristig auch überlegen, wie kann ich mir ein Leben auch vorstellen ohne diesen Partner, komme ich zurecht? Wie ist denn das mit meinen Finanzen? Habe ich einen Job? Kann ich mir das leisten? Wie kriege ich dazu, die Distanz zu diesem Täter zu verringern, die Abhängigkeit zum Täter zu verringern? Und dann, und das ist schon das Letzte, macht doch mal so einen Traum, so einen Plan, wie könnte ein Leben ohne Gewalt aussehen, wie könnte ein Leben ohne diesen Partner aussehen, was würde mir alles Gutes bekommen, was könnte ich noch so alles machen, so. Aber ihr wisst, ne, jede Situation ist einzigartig, ihr seid einzigartig, da gibt's auch jetzt nicht so pauschal, mach ABCDE, aber aus all dem versucht da was euch rauszunehmen und werdet aktiv, so. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen gepredigt, aber das muss mal so sein.
Ich hatte eine ganz tolle Geschichte gehört. Ich habe nochmal eben nachgeguckt im Internet. Eine polnische Schülerin ist auf die Idee gekommen. Die hat einen unauffälligen Kosmetikshop gegründet. Und dahinter verbirgt sich aber ein Netzwerk oder die Verbindung auch zur Polizei. Um Gewalt anzumelden.
Toll.
Das heißt, du rufst also von zu Hause an und sagst, ich hätte gerne die Chatnummer 3.
Ja.
Und je nachdem, was wollen sie die Lieferung sofort? Bitte sofort, umgehend express.
Toll.
Dann schicken sie die ruhig express.
Ja.
Dann stehen die Polizisten vor der Tür.
Ja, toll.
Und ich fand diese Idee so bestrickend. Ich weiß nicht, ob das hier auch funktioniert oder sowas. Keine Ahnung. Es waren auch Artikel in der Süddeutschen und so, war da was drüber. Aber die Idee finde ich so bestrickend. Genauso, du kennst dieses Zeichen, ne?
Wollte ich gerade sagen.
Dass Kinder auch so machen können oder sowas. Daumen einklappen und die Finger drüber zu einer Faust.
Ja.
Und wenn du das am Fenster machst, dann weißt du, das Kind ist nicht freiwillig in diesem Auto.
Okay.
Also so Zeichen.
Das finde ich toll.
Ja, vielleicht kann man sowas auch mit Freunden verabreden, dass man sagt, wenn ich dich anrufe, also bei mir zu Hause ist das nicht so toll, du hast eine Person, der du vertraust, der du das auch erzählst, und sagt, wenn ich dich anrufe und sage, ich möchte eine Pizza bestellen, mit, ich weiß nicht was, dann weißt du, du musst die Polizei rufen und zwar jetzt.
Ja. Super Idee.
Sowas, verstehst du?
Toll.
Also dass da wird so eine, ich weiß nicht, ob wir so eine Leitung haben oder wie das geht, aber dass du dir irgendwie, wenn du in so einer Situation bist und du bist auf dem Absprung und du sagst, ich möchte da irgendwie raus und ich habe das Gefühl, das könnte irgendwie wackelig werden, dass ich brauche vielleicht auch Hilfe, dass du dir das irgendwie überlegst und dir Hilfe selber besorgst. Aber es ist ja auch, was ich so schwer finde. Das ist alles, sind alles gute Ratschläge, aber womit diese Familien ja auch am meisten zu kämpfen haben, ist die Scham. Mhm. Die Scham, da in diese Situation geraten zu sein, dieses Dilemma, auf der einen Seite immer noch die Liebe zu haben, zu diesen Menschen, abhängig zu sein, sich klein zu fühlen und das Gefühl zu haben, gut, wenn... Es ist zwar nicht die ideale Liebe, aber es ist irgendeine Form von Aufmerksamkeit.
Besser als gar
nichts. Wenn ich da jetzt raus bin, stehe ich auf der Straße, ich habe nichts.
Ja.
Alles, was ich habe, hängt in diesem Haus oder in der Wohnung oder worin auch immer. Ich muss alles zurücklassen.
Ja.
Das bei den meisten, die meisten Menschen machen in solchen Situationen auf, gar nicht mal, wenn es ums eigene Leben oder die eigene Psyche oder Gesundheit geht, sondern wenn es um die Kinder geht. Mhm. Es gibt oft so eine Initialzündung, wo das Kind das erste Mal eine gelangt bekommen hat, wo der Vater oder die Mutter das erste Mal das Kind unter Druck setzt, richtig, wo Haustiere leiden, wo wochenlang eingesperrt wird ohne vernünftiges Essen oder irgendwie solche Nummern. Da wird aufgewacht, denn da geht die Gewalt, ob nun physisch oder psychisch, gegen jemand, der dein Schutzbefohlener ist.
So kann es sein. Es kann aber auch sein, gibt es auch, dass der Täter gedeckt wird, selbst von der Frau, selbst wo Kinder missbraucht, misshandelt werden und die Mutter guckt weg. Das mag ich mir so gar nicht vorstellen, es gibt es aber. Und da würde ich jetzt auch gerne nochmal weiter dranbleiben. Also warum, man fragt sich auch wirklich, warum gehst du nicht? Also hör mal, der bekommt dir nicht gut, der schlägt dich und du bleibst immer noch da. Was ist da los bei dir? So.
Naja, es ist zum einen natürlich die Scham anderen gegenüber. Einzugestehen, dass das jetzt alles wirklich den Bach runtergeht. Es ist ja eine richtige Lebenskatastrophe. Du musst zugeben, also alles, was du aufgebaut hast, was du angefangen hast, es ist alles eine Lebenslüge, es ist alles irgendwie den Bach runtergegangen.
Genau.
Deine Nachbarn, Freunde, alle bekommen jetzt dieses Theater mit. Und du willst das nicht. Du sagst dem Arzt, du bist wiederholt gegen die Tür gelaufen, weil du natürlich weißt, wenn du jetzt was sagst und der kriegt das raus,
dann hast du richtig
ein Problem.
Gut.
Der macht dich so fertig,
da
bleibt nichts
übrig. Genau, also diese Bedrohung, also nicht selten drohen Täter, auch beim Missbrauch, Vergewaltigung, all das, wenn du das sagst, wenn du dann kriegst es aber so richtig zu tun und dann mache ich deinen Kindern und dann, ich weiß nicht, auch was ist.
Aber
so
auch bei Eifersucht, also so mal zuschlagen und dann blaues Auge oder so und dann beim Arzt, nee, ich bin gegen die Tür gelaufen. Oder auch wenn die Polizei kommt, nee, ist nichts passiert, also ist alles gut. Weil natürlich dann auch entlädt sich manchmal auch die Wut gegen denjenigen, der geholfen hat, der jetzt die Polizei beispielsweise...
Genau, was mischt du dich hier ein?
Was soll
das? Und das geht dich hier überhaupt gar nichts an. Aber das muss man jetzt...
Es ist verkehrt, sich zurückzuziehen, zu sagen, naja, dann eben nicht, sondern zu sagen, hältst du mich eigentlich für voll blöd? Ich höre das Theater jeden Tag. Überleg dir mal, gut, du hast Kinder. Deine Mutter lebt bei euch oder dein Vater lebt bei euch. Es ist keine Atmosphäre zum Leben.
Aber da muss man jetzt, also diese Frage, warum gehst du nicht, das, was ich mir dann auch mal die Frage stelle ich mir dann auch, aber ich habe ja nur, das ist nun mal auch mein Job, da ein bisschen genauer zu gucken. Zum einen auch, ob ihr es glaubt oder nicht. Die haben oftmals eine tiefe emotionale Bindung. Die haben auch eine Bindung zu dem. Und dann kommt so ein Phänomen, gerade bei Frauen, dass sie sagen, ich weiß ja, wie er in Wirklichkeit ist. Also in Wirklichkeit ist er ja, der liebt mich. Ne?
Auch bei Männern.
Auch bei Männern.
Extrem kontrollierenden und eifersüchtigen Frauen.
Genau.
Ist das genau das Gleiche?
Das, ne? Also ich weiß ja. Bleiben wir bei Männern, wenn die gewalttätig werden. Es gibt so einen Kreislauf, der ist sehr typisch. Also es kommt zum Streit, es eskaliert, es wird geschlagen. Großes Trara, Frau, das ist alles schlimm. Und dann kommt der Moment, wo der Mann dann reumütig zur Frau zurückkommt und sagt, Hase, es tut mir, ich weiß nicht, was in mich gefallen ist, es tut mir so leid. Und ich schwör's dir, das ist jetzt das letzte Mal, ich werde es nie wieder tun. So. Und dann nimmt er sie in den Arm, haben vielleicht auch den Sex ihres Lebens und all das. Und sie sagt dann in drin, ja gut, es ist halt so. Ne? Und
ich helfe dir.
Und er ist ja doch mein Ein und Alles. So. Und
ja, dann es kommt wird aber auch so ein Gebrauchtwerden gehen, was da angesprochen
wird. Natürlich, ja klar, ja? Und er braucht mich. Und ich
bin die Einzige.
Das sind Beziehungen, wo der Täter im Kopf, im Leben der Frau eine ganz große Rolle spielt. Die denkt ständig an ihn. Na, wenn er nach Hause kommt, wie ist er drauf? Wenn er weggeht, wie ist er drauf? Was passiert in diesem? Also der stopft Löcher in ihrem Leben. Unglaublich. Also er ist 24 Stunden präsent. So. Aber dann weiter. Ne? Dann kommt er und dann alles wieder gut. Und dann kommt aber der Moment, wo er sagt, aber weißt du, du hast mir aber ganz schön provoziert, ne? Überleg mal. Also das und das. Du musst zugeben, das konnte ich nicht auf mich so sitzen lassen. Also ich musste reagieren. Also eigentlich, wenn ich das so richtig überlege, eigentlich hast du ja auch einen ganz schön Schuld dran gehabt. Mhm. So,
und
dann kommt
das
ja
sind zum Teil Bagatellen oder natürlich. Sachen, die sind gesponnen. Guck mal, ich arbeite wirklich den ganzen Tag schwer, damit es uns beiden gut geht und damit du alles bekommst, was du möchtest.
Ja.
Und dann komme ich nach Hause und das Essen ist nicht fertig. Mhm. Och Mensch, also
du telefonierst damit irgendwas, ich mit wem du da gerade telefoniert hast und überhaupt und Sex willst du auch nicht mehr mit mir haben, da ist doch was anderes, komm, lüg mich nicht an. So. Und dann kommt der Moment, wo dann das wieder eskaliert, der nächste, ne, Bagatelle, es wird wieder geschlagen und jetzt kommt es. Die Abstände zwischen Entschuldigung und Widerschlagen werden immer kürzer. Es werden nicht mehr Tage vergehen, sondern es geht vielleicht mal nur Stunden, bis dann die nächste Tat passiert. So. Also das ist der Teufelskreis, in dem du dich befindest. So. Angst, Bedrohung haben wir gesagt, Bedrohung gegen Familie, finanzielle Abhängigkeit, ja. Natürlich, gerade auch wenn du Kinder hast oder wenn du keinen Job hast. Wo soll ich denn hin, ne? Was soll denn da passieren?
Und das wird in unserem Staat auch relativ, wie soll ich sagen, durch die Gesetzgebung ist das noch ein bisschen, oder durch unser Steuerrecht ein bisschen, wird das noch unterstützt, dadurch, dass wenn beide arbeiten, aber meistens mit Kindern zum Beispiel, verdient die Frau weniger. Sie ist dann in Steuerklasse 4, er verdient mehr, Steuerklasse 1.
Alters.
Automatisch ergibt sich eine Abhängigkeit.
Ja.
Das bleibt dann auch so bis ins Alter und irgendwie ist kein Rauskommen aus so einer klassischen Situation.
Jedenfalls nicht
kann
so,
auch andersrum
nicht
sein.
So also, einfach. Also jedenfalls nicht allein. Dann haben wir noch einen ganz anderen Aspekt, der aber auch damit reinspielt. Es gibt gerade auch Frauen, die kommen aus einer Familie, die eben selbst schon Gewalt erfahren haben. Und das ist so pervers, ne? Die können ja echt nichts dafür. Wir können nichts dafür, wo wir so reingeboren werden. Aber die dann auch durch Gewalt, psychisch oder physisch, eben klein gehalten werden und innen drin das Gefühl haben, ich bin ja sowieso nichts wert. Oder sogar, ich hab's ja verdient. Die sind es in Tüdelchen gewohnt, dass man mit ihnen so umgeht. Die sind es gewohnt, auch geschlagen zu werden. Und haben dann so dieses Ding, ja, es ist nun mal mein Leben, das ist so.
Die lernen Kinder am Vorbild. Genau das Gleiche lernen Kinder am Vorbild, wenn die Mutter ein hochgradig kontrollierender Mensch ist. Mhm. Der Vater ist eher zurückhaltend, fast klein, ordnet sich unter.
Ja.
Das ist ein bestimmtes Bild, was sich da im Kopf setzt.
Ja, natürlich.
Und Männer lernen natürlich auch in solchen klassischen Beziehungen, in solchen Klischeebeziehungen geradezu, lernen sie auch gewaltbereites Verhalten von ihrem Vater.
Ja.
Das heißt, die wiederholen das, was sie vor ihren Eltern gesehen haben und die haben es wiederholt, was sie bei ihren Eltern gesehen haben. Das ist so ein Teufelskreis oder so ein Weitergeben von solcher Gewaltbereitschaft.
Genau. Ja.
Und es ist mega schwer, sich aus dieser Erziehung zu lösen und zu sagen, ich bin mir wert.
Ja.
Ich will das nicht so, wie ich das erlebt habe als Kind.
Ja.
Ich werde nicht mit meinen Kindern so umgehen und ich werde das nicht nachmachen und ich lasse mir das auch nicht gefallen.
So.
Oder ich werde nicht eine Frau so behandeln oder ein Mann oder mein Partner. Das tue ich nicht.
So,
das gefällt mir nicht. Ich habe immer gelitten. Ich will es nicht.
Genau.
Da gehört auch viel, extrem viel Mut und Stabilität und Selbstvertrauen und Arbeit dazu, sich so weit aus solcher Erziehung zu lösen.
So, und wenn du so, und da sagst du schon, das ist jetzt nicht so irgendwie ein Sprint, das ist ein Marathon. Mhm. Aber auch der Marathon beginnt mit dem ersten Schritt. Und du wirst schwer ohne professionelle Hilfe da rauskommen. Das sind so Sachen, die müssen beredet werden. Und wie von dem ich dir erzählt habe oder euch erzählt habe, von dem einen Ratsuchenden, der hat sich dann eben an mich gewandt und wir haben Stück für Stück das aufgedröselt. Wir haben für ihn, der musste erst mal lernen, wann merke ich denn, dass ich wieder diese Wut in mir habe? Wo merke ich das? Was kann ich denn tun? Signale in der Beziehung, wenn er merkt, er fängt schon wieder an, so der Rede von seinem Teufel, der in meinem Kopf ist und der klopft schon wieder an die Tür. Was tue ich denn? Was sage ich denn auch meiner Partnerin? Und so, also da gibt es so viele Sachen, die man machen kann, durchaus. Aber dieses Gefühl, ich bin wertlos und eigentlich habe ich auch Gewalt verdient und auch dieses Gefühl, ohne diesen Täter kann ich ja nicht überleben. Das ist so existenziell, das ist so alt.
Ja, und aber es gehört noch eine Grundstruktur dazu. Ich hatte eine Klientin, die hat dann immer, die habe ich dann darauf hingewiesen, dass sie immer Entschuldigung sucht.
Ja, ja.
Also die hatte eigentlich, bevor sie an sich um sich kümmerte oder sagte, mir ist das nicht so, mir geht das nicht gut, ich habe Bauchweh, ich habe dies, hatte sie immer Entschuldigungen für das Gegenüber. Sie hat eigentlich alles um sie rum entschuldigt. Na ja, das muss man auch verstehen. Hatte ja eine schlimme Kindheit. Der Druck ist ja nun auch groß. Und das ist keines, wir befinden uns hier also in einer normalen in Gänsefüßchen normalen Familie, also nichts Komisches, sondern einfach nur dieses ständig Entschuldigen, sich dadurch unterordnen und eigentlich damit schon die Tür öffnen für ein kontrollierendes Verhalten.
Ja.
Und dann aber irritiert sein, warum das so wehtut, also und warum das so schlimm sich dann auswirkt. Das ist ein Kreislauf. Also das muss einem erstmal klar werden.
Ja.
Und dass es bestimmte Linien gibt, die nicht überschritten werden dürfen.
Also.
Es darf nicht ständig dieser Kreislauf zwischen Demütigung, Verletzung und runterschrauben sein.
Und bagatellisieren.
Und bagatellisieren. Und, immer in einem Kreis.
Aber was, das ist ein Prozess. Ich erlebe es bei denen, mit denen ich in dem Bereich gearbeitet habe, dass es sehr erleichternd sein kann, weil das Ganze hat so viel mit, was du auch gesagt hast, mit Geheimnistuerei zu tun, mit Deckeln zu tun, mit allein sich im Schlaf weinen und nicht mal weiter wissen und sich ständig Sorgen machen. Dieser ganze Mist, der da so drumherum ist. Und dann jemanden zu haben, der neutral ist, der auch weiß, was das für Hintergründe sind und wo man dann wirklich auch mal richtig abkotzen kann.
Ja.
Und wo man seine Ängste mal offenlegen kann. Und man wird nicht verurteilt, sondern man kriegt sogar Verständnis. Und dann sagt der oder die sogar, wissen Sie was, da gibt es Möglichkeiten. Und ich nehme sie mit an die Hand. Ne? Wir gehen da zusammen und wir bauen ein Netzwerk für sie, damit es und für die Kinder, wie auch immer, damit das ein Ende hat. Weil, wieder mal, ne? Sie haben nur das eine Leben. Sie können jetzt hier mit Gewalt und all dem ihr Leben in Trübsal verbringen oder sie fangen nochmal, starten nochmal durch. Es gibt Hilfe. Kommen wir mal zur Hilfe, wenn es recht ist, weil ich gucke auf die Uhr. Mann, du sind schon wieder fast 15 Minuten um. So, ist viel zu kurz, ne, für so ein Riesenthema.
Ja,
aber
natürlich, aber wir mussten es unbedingt mal anreißen. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt.
Ja, das gilt auch für uns.
Hilfe okay, hier?
Also was Frauen angeht, es gibt das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Ich sage es euch einfach mal, aber ich schreibe es auch nochmal auf.
Die haben auch eine Homepage.
Die haben auch, ja, ganz einfach, www.hilfetelefon.de. Ist vielleicht am einfachsten, bevor ich irgendwelche Nummern sage. Dann, die bietet also auch in mehreren Sprachen und so weiter und so. Dann gibt es, wenn es in Richtung Frauenhaus geht und Notunterkünfte geht, da gibt es auch eine Frauenhauskoordinierung e.V. Auch eine Website www.frauenhaus-suche.de. frauenhaus-suche.de. Und die versuchen dann eben zu gucken, wo ist bei dir in der Nähe ein Frauenhaus, wie kann man da helfen? Eben jetzt, nicht nur für, wenn du jetzt direkt betroffen bist, auch für uns jetzt, wenn wir Freundin sind und gucken, wo können wir denn jetzt Freundin unterbringen? Da kann man gut was machen. Ich finde den Weißen Ring, den gibt's schon ewig gefühlt. Ja. Ich finde den immer noch toll.
Ihr könnt auch im Internet das Wort Opferhilfe eingeben, dann kommen verschiedene, manchmal auch Vereine oder Selbsthilfegruppen, die es auch, da müsstet ihr mal nach Postleitzahlen gucken, was es so in eurer Gegend oder im Internet gibt oder sowas.
Genau.
Es ist nicht immer schön, man muss sich auch damit auseinandersetzen, wenn man in so einer Situation ist und man merkt, irgendwie läuft das in unserer Beziehung oder in der Beziehung zu meinen Eltern oder irgendwie in der Familie richtig schief. Mhm. Und ihr habt das Gefühl, da gibt es irgendeine Form von Gewalt, ob es nun psychische oder physische ist, das ist nicht okay, dass ihr wirklich anfangt zu begreifen, dass es da ist. Es ist schwer, sich als Opfer zu begreifen, das möchte man nicht. Aber je eher man erkennt, du bist das Opfer hier und ich möchte etwas dagegen tun, dass ich ein Opfer bin. Ich will kein Opfer sein. Das ist so auch so ein Schritt.
Das wäre, und
dann muss man mal nach sowas gucken, wie Opferhilfe oder sowas.
Kommen wir nochmal zu Kindern und Jugendlichen. Ich finde die immer noch toll, die Nummer gegen Kummer. Die ist ganz einfach. 116 111. Montags bis Samstag.
116 111.
Genau. Und es gibt ja auch das Elterntelefon, das ist der 0800 111 0550. Ihr könnt auch bei dem 116 111 anrufen, sagen, ich bin Mutti und ich brauchte auch Hilfe.
Dann könnt ihr auch im Internet finden unter Nummer gegen Komma.
Ach Mensch, was sage ich denn überhaupt? So ist es. Und Nummer gegen Komma wird dann zusammengeschrieben.
Ja.
.de. So, und dann, ja, klar, ne? Kinderschutzzentren.
Und oft ist das so, dass auch die verschiedenen Landkreise oder Bundesländer auch von der Regierung her, also von der Verwaltung her oder so bestimmte Kreise haben. Oder es gibt sowas wie Pro Familia oder sowas, die helfen auch weiter bei der Suche nach jemandem. Ist nicht so einfach, weil natürlich das überall anders geregelt ist. Aber unterm Strich, man muss das nicht alleine durchstehen. Es ist bloß so schwierig, wenn du jung bist und bist in dieser Situation. Du hast ja das Gefühl, dadurch, dass du durch die Situation so isoliert wirst und Isolation ein Teil dieser Misshandlung eigentlich ist, dass da niemand ist. Da ist niemand. Hast du das Gefühl?
Ja. Und deswegen machen wir auch die Sendung und deswegen haben wir auch die Zahlen am Anfang gesagt. Ihr seid so, ihr betroffen seid. Leider in verdammt großer Gesellschaft. Und die Gesellschaft leider wird immer größer. Das sind noch so Sachen, da reden wir jetzt aber nicht drüber, inwieweit jetzt auch Corona damit zugetragen hat. Ich denke schon ein Stück weit, weil einfach sich so vieles in die Familie dann so rein, das hat sich so konzentriert, zu viel Nähe, zu viel Dichte.
Und aber es werden auch mehr Sachen zur Anzeige gebracht.
Wollte ich gerade sagen.
Weil die Gesetzeslage auch immer besser fällt.
Das ist gut.
Das ist ja vor vielen, vielen Jahren war das, also vor 20, 30 Jahren und so gab es ja noch kaum Handhaben gegen verschiedene Dinge. Ja, das ist gut.
Und ich auch trotz allem, ne? Also 110, Polizei, wirklich.
Ja.
Und dann macht ihr das und dann beschreibt ihr wirklich, was jetzt gerade akut los ist. Du wurdest geschlagen und dann müssen die kommen. Ja.
Und eben auch psychische Gewalt ist eine Form davon. Und da würde ich immer sagen, da ist die Frage nicht bleiben oder gehen, sondern versuchen, irgendwann gehen zu können. Das ist wichtig.
So.
Auch für euch selbst, für eure Gesundheit.
Ja.
Na?
So, da, Mann, oh, ne?
Jetzt sind wir alle fertig.
So, jetzt sind wir alle fertig und jetzt müssen wir einen zweiten Kaffee haben. Zweites Pfannsbrötchen gibt es nicht.
Jetzt müssen wir was Vernünftiges haben. Aber jetzt müssen wir was Herzhaftes haben.
So.
Und ich bin jetzt fertig. Ich glaube, ich brauche einen Schnaps.
Oh, nee. Nee, ist so früh.
Ja.
Also, Ich hoffe einfach, wir haben euch ein bisschen geholfen, so ihr denn betroffen seid. Und irgendwie sind wir alle betroffen, weil wir alle haben Augen und Ohren und hören viel und sehen viel.
Und spätestens, wenn man so eine Meldung hört, denkt man,
dann muss man doch
gar nicht sein.
Ja, genau.
Oder was natürlich auch irgendwie ist, du freust dich unwahrscheinlich darüber, dass deine Beziehung nicht so ist.
Auch schön.
Und dass dein Elternhaus nicht so ist.
Stimmt.
Also ich habe mich in dem Moment, ich muss es ja zugeben, egoistisch wie ich bin, habe ich in dem Moment gedacht, mir tut das so leid, ich finde das so schrecklich. Aber ich hatte eine tolle Kindheit. Vielen Dank auch.
Ja.
Und ich habe keinen Mann. Ich meine, ich verhaue Tilly öfter.
Aber das geht in die Richtung. Euch jetzt aber echt nichts an, Annika. Nee, wirklich. Ich habe es ja auch verdient.
Ja. Na?
Nein, das ist nicht kommen. Nein, das ist eine ernsthafte Sendung. Das ist nicht komisch. Nein.
Es tut mir leid. Du weißt, ich mache sogar über ernste Themen manchmal noch und so.
Auch so.
Ja. Ja. Ja.
Aber das ist, ja.
Denn wenn man Tilly gut pflegt, hat man eigentlich viel Freude.
Sehr viel. Und gleich, und für Annika genauso. Mhm. So. Deswegen. Ihr Lieben, ihr schreibt uns mal wieder und empfehlt uns gerne weiter. Wir wünschen euch ganz viel Kraft, so ihr denn betroffen seid mit dem und diesen Weg raus. Schreibt uns auch. Ah, ist egal.
Und wenn ihr nicht betroffen seid, guckt ihr euer Umfeld mal an, eure Kinder, eure Eltern, eure Freunde.
Ja.
Guckt doch da mal so in die Runde und stellt fest, Mensch, das sind eigentlich ganz dufte Leute.
Ja.
Die haben überhaupt nicht so einen Mist gemacht.
Ja.
Vielen Dank auch. Kann man ja auch mal feststellen.
Guck mal, das ist Annika, ne? Auch dafür liebe ich sie. Die denkt einfach ein bisschen rund. Also die ist so, ja. Ne, du denkst im Kreisen. Nein.
Dafür ist mein Hirn oder mein Kopf rund.
So ist es. Nee, aber dass man auch sagen kann, Leute, ja genau, warum wiederhole ich das, was du sagst?
Ja.
Genau, sag ab und zu mal danke.
Einfach mal so, wenn man sowas hört, dass man sagt, verdammt, das ist eigentlich, guck dir doch mal, ja natürlich, mein Partner ist nicht... Also da gibt's Sachen, die ich auch kritisiere, die sind vielleicht, manches finde ich nicht so toll, aber unterm Strich ist er ein Goldkorn. Also,
sagen wir mal so.
Oder es, sie ist eigentlich richtig doll und die Kinder sind eigentlich auch prima. Also eigentlich haben wir richtig Glück gehabt.
Genau. Das ist ein schönes Spaß.
Das mal festzustellen ist genauso schön.
Ja.
Und wenn man sowas hört.
Ja. Ne? In dem Sinne, noch einen schönen Restanteil, ne?
Und vor allen Dingen habt eine richtig schöne Woche.
Ja.
Packt euch schön warm ein. Mhm. Hier jedenfalls im Norden ist es kalt.
Ja. Und weißt du was? Und wenn wir denn jetzt noch mal ein bisschen was gestaltet haben, dann hauen wir es mal eine Runde aus. Mhm.
Genau. Sehr schön.
Ja.
Also
bis
ihr
bald.
Lieben, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Psychologen beim Frühstück.
So.
Und wir freuen uns auf eure Mails und Kommentare. Und wenn ihr mal ein spezielles Thema habt,
haut raus.
Haut raus. Da waren schon ein paar ganz tolle Vorschläge, die wir dann ja schon verbraten haben.
Ja.
Und wenn ihr das wollt, macht es gern.
Mehr davon. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.